Kiezmenschen, der Podcast zur Serie am Wochenende. In ihrer dicken Mopo.
Hallo, ich bin Wiebke Bramberg. Oh Gott, nochmal. Hallo, ich bin Wiebke Bramberg und treffe heute mit meinem Kollegen Marius Röhr, Uli Salm, Musiker und Kultwirt des Zwix, der Zwix. Hallo, lieber Uli.
Einen wunderschönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dass ihr hier seid.
Wir freuen uns auch sehr. Wir sind hier bei dir im Zwick an der Reeperbahn-Ecke. Ist das?
Millerntor-Platz 1.
Millerntor-Platz 1
ist seid ihr. Nicht Reeperbahn. Es ist tatsächlich Millerntor.
Dabei startet man eigentlich seine Reeperbahn-Tour hier, wenn man von der Bahn kommt, ne?
Also, ja, man geht praktisch dran vorbei, ja.
Ja, ist so ein bisschen zurückgelegt, der ja. Laden. Ja, wir dürfen heute hier sein. Im Hintergrund wird schon gewerkelt, weil ihr macht bald auf. Wir müssen ein bisschen Gas geben mit unserem Podcast.
Wir sprechen ein bisschen schneller.
Ne? Genau, deswegen könnte man das eine oder andere im Hintergrund hören. Aber das macht ja nichts. Das ist ja gut für die Stimmung hier. Du sitzt hier schon unter deinen Bassgitarren. Lass uns damit doch mal anfangen, weil das ist was sehr Besonderes. Kürzlich wurdest du nämlich ausgezeichnet. Erzähl doch mal selber.
Ja, ich sammle eigentlich schon, seit ich Musik mache, und ich mache schon sehr lange Musik, sammle ich Bassgitarren. Das hat also relativ klein angefangen und hat dann immer zugenommen im Laufe der vielen Jahrzehnte. Und es ist jetzt so, dass Freunde von mir mal gesagt haben, Mensch, schick doch mal einen Antrag an das Guinness-Buch der Rekorde, weil das ist doch eigentlich eine gute Sache, dass man speziell auch für die Zwix als Auszeichnung, weil hier hängen ja allein im Zwix St. Pauli hängen um die 100 ungefähr. Ja. Also eine kleinere Auswahl aus der Gesamtsammlung. Und ich habe gedacht, das ist auch ein gutes Marketing für uns, weil das wird ja auch weltweit veröffentlicht vom Guinness-Buch selber. Und tatsächlich, es hat, glaube ich, fast ein Jahr gedauert, bis sie das alles bearbeitet hatten. Ich musste auch ganz viele Zeugen anbringen und mein Freund Thomas Weilbier von Number One Guitar Center, der hat praktisch eine Bestandsaufnahme mit seinem Bass-Spezialisten gemacht. Und dabei kam raus, am 3. November 2023 waren es 854. Jetzt sind es tatsächlich schon über 900.
Sind dann alle gekommen, haben dir noch ihre Bassgitarre gebracht oder wie?
Naja, also ich schaue schon regelmäßig so im Netz, was es an tollen Sachen gibt, und es macht mir nach wie vor Spaß.
Also du kaufst die, ja?
Ich kaufe die, ja.
Das sind aber jetzt das nicht alles irgendwie Geschenke oder so, die sind schon gekauft.
Nein, also Geschenke wäre schön. Aber
vielleicht, also du könntest jetzt hier noch einen Aufruf starten, vielleicht möchte dir irgendwer noch eine besondere.
Ja, wenn jemand mal eine Bassgitarre loswerden will, ich nehme sie gerne. Aber es ist halt so, dass das ja auch nicht nur praktisch eine Sammelleidenschaft ist, sondern ich sehe natürlich zu, dass ich auch vernünftige Preise bekomme. Und das stellt ja auch einen Wert dar. Man kann die ja auch wunderbar verkaufen. Wenn man mal Geldprobleme hat, kann man die natürlich auch bei eBay oder Reverb, ist es ein Portal, wo nur Musikinstrumente verkauft werden. Da kann man die verkaufen, und ich habe damit auch schon durchaus tatsächlich ein bisschen Geld verdient.
Hast du damit schon schwierige Zeiten überbrückt?
Ja, auf jeden Fall.
Mit Bässe verkaufen?
Ja, habe ich. Ich habe zum Beispiel, nachdem ich zwei Zwix zugemacht habe, weil die nicht so gelaufen sind und weil ich mehr Probleme hatte als letztendlich auch Freude an den beiden Läden. Ne? Das war einmal in Lüneburg und einmal in Altona hier. Da habe ich tatsächlich, ich glaube, 260 Bassgitarren über Heritage Auctions in Dallas habe ich die verkauft. Die kamen rüber aus Texas, und haben das angeschaut. Wir haben gemeinsam 260 Instrumente ausgesucht. Die wurden dann von Frankfurt aus mit dem Flieger nach Dallas gefahren und in 10 Auktionen immer jeweils 25 bis 30 Stück wurden die dann verkauft.
Fällt dir das schwer, die zu verkaufen, oder ist das okay?
Das ist mir in dem Moment nicht schwer gefallen, weil mir das doch sehr geholfen hat. Ich musste ja einiges auffangen, aber diese beiden Zwicks, die waren zwar beide schön und haben auch wirklich Spaß gemacht, aber ich hatte gerade bei dem in Lüneburg, hatte ich keine Konzession für Live-Musik. Was mir der Vermieter aber versprochen hatte. Mhm. Na, der hatte gesagt, also das ist überhaupt kein Problem, das habe ich innerhalb von 2-3 Monaten, hast du das auf dem Tisch. Und einen Zwick kann man ohne Live-Musik nicht betreiben.
Ja, du bist ja nicht nur Gastronom, du bist ja Vollblutmusiker. Eigentlich viel mehr als Gastronom, ne? Eigentlich bist du Rocker.
Eigentlich bin ich wirklich Altrocker, ja.
Ach komm, Altrocker. Naja,
ja,
obwohl,
ich fühle mich
schon,
gut, also das ist keine Frage.
Aber du bist schon, wie alt war, über 70 bist du, ne?
76.
76?
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Ja, ach, das ist, Musik hält jung, du. Wir haben neulich vor, ich glaube, 2 Wochen oder 3 Wochen haben wir 2 Auftritte an einem Tag gespielt. Einmal im Hammer Park hier, da war so ein schönes Festival, und dann abends in Eutin, ja, und jeweils 3 Stunden auf der Bühne. Ja.
Das,
da tut der Rücken weh hinterher.
Ich wollte gerade sagen, das hinterlässt doch aber Spuren, oder nicht?
Nein, aber das passiert nun auch nicht dauernd. Aber man hat gesehen, dass das selbst das geht. Und die Stimme von meiner Susi, von meiner Frau, die unsere Sängerin ist, die hat auch gehalten. Ne?
Sehr gut. Hatte sie Bedenken?
Naja, also die macht das schon wirklich sehr professionell, ne? Dass sie sich dann auch ein bisschen zurücknimmt. Und ja, sie gibt aber trotzdem natürlich alles.
Ne? Ja, klar. Aber ich meine, 2 Auftritte an einem Tag ist ja auch mal ganz schön zackig, ne?
Ja, ja. Also, war nicht ohne.
Ne? Ja. Was ist hier bei deinen Gitarren nochmal zurück? Bassgitarren natürlich. Was ist dein wertvollstes Stück?
Ach, das ist schwer zu sagen. Das kommt auch immer drauf an, was man dann, wenn man es verkaufen will, was man dann erzielt. Na, man kann ja irgendwelche Preise ins Netz setzen, was auch gerne gemacht wird, ne? Und damit man nachher runtergehen kann. Aber es gibt schon Instrumente, Bassgitarren, ne, die so zwischen 30.000 und 40.000 wert sind.
Wahnsinn. Ja. Aber die hängen hier nicht, ne?
Nein.
Im Zwick. Die
nein,
hast
nein.
Du
davon habe ich natürlich auch nicht so viele.
Ja.
Einige. Aber es gibt viele interessante Bassgitarren und ich liebe auch die besonders die deutschen Bassgitarrenbauer. Ne? Da gibt es wunderbare Kollegen, die wirklich so tolle Instrumente bauen. Unter anderem mein Freund Jens Ritter. Der ist der einzige, also Lusayer sagt man, ne? Gitarrenbauer, von dem die größten amerikanischen Museen Instrumente gekauft haben. Ne? Also er hat die denen nicht geschenkt, sondern die haben die gekauft. Also das, ich glaube, Modern Art in Boston, Metropolitan in New York, Smithsonian in Washington, da hängen Instrumente von ihm, und zwar von ihm und von Leo Fender als Beispiele an Bassgitarren. Das ist natürlich
cool.
Wie ein Ritterschlag.
Ja.
Und von meinem Freund Jens, der hat übrigens auch für Otto die Ottifanten-Gitarre gebaut.
Stimmt, der hat ja so eine Ottifanten-Gitarre.
Ja, da hatte ich einen Kontakt gemacht, ne, zwischen den beiden. Und der Jens war auch absoluter Otto-Fan. Ne, in seiner Kindheit ist er immer noch jetzt. Ne. Und so kam das dann zustande, dass er eine wunderbare Ottifanten-Gitarre gebaut hat.
Ne. Ja, Otto ist ja ein Freund von dir auch, ne? Ein ganz, ganz langer Weggefährte,
glaube
ich, oder?
Ja, wir sind ja gleich alt, ne? Und das Lustige ist, wir haben uns kennengelernt, da war Otto natürlich völlig unbekannt, hatte gerade angefangen zu studieren hier auf der Kunsthochschule. Und wir haben uns dann in irgendwelchen Live-Clubs kennengelernt. Und wir wurden, damals hatte ich eine Band, die hieß Leinemann. Da war, man sagte auch, die Gründungsväter der Hamburger Szene.
Ja.
Hamburger Szene mit Udo, Otto, der ja hinterher richtig berühmt wurde, Marius und so weiter und so fort. Und Otto war damals noch eigentlich sehr angesagt in den Clubs, weil er so toll war und weil er wirklich so damals schon so lustig war, aber unbekannt bundesweit. Und deswegen haben wir ihn mit Leinemann, wir hatten schon Platten gemacht, haben wir ihn mitgenommen und er hat bei uns öfter mal im Vorprogramm gespielt für 100 Mark damals.
100 Mark, ja. Ist er auf jeden Fall nicht reich mit geworden.
Nee, aber wir haben letztendlich dann doch ihn auch ein bisschen bekannter gemacht, weil, wie gesagt, er ist immer so gut angekommen, dass wir hinterher dann Probleme hatten, selber unser Publikum erstmal zu kriegen. Ne?
Okay, du spielst nicht mehr.
Nein, aber es war.
Otto, du bist raus.
Nein, aber das war schon toll, ne? Und kurz danach hat Otto dann im Audimax hier in Hamburg seine erste Live-Aufnahme gemacht, die dann veröffentlicht wurde. Und da steht noch meine Bassanlage hinter ihm auf der Bühne, auf dem Coverfoto, was also hinten auf dem Cover ist. Ne? Es war wirklich sehr schön. Da waren wir ja natürlich bei ihm im Vorprogramm.
Da habt ihr die Seiten gewechselt.
Ja, so ist es.
Ja, deine Musikleidenschaft währt ja schon lange, sehr, ja, sehr lange. Und du hast ja schon in der Kindheit damals in Uelzen.
In Uelzen, ja.
Wo du geboren und aufgewachsen bist.
Ja.
Dort hast du ja schon angefangen mit Musik, aber nicht mit Gitarre, ne?
Nee, ich habe Geige lernen müssen, leider. Na, da war ich also sehr jung, da habe ich angefangen mit 7 oder 8 und habe so etliche Jahre dann tatsächlich Unterricht gehabt, aber habe nur das gelernt, was Leute in einem Jahr lernen, obwohl ich 7 Jahre lang Unterricht hatte. Ich hatte keine Lust dazu. Aber dann kam es, dass bei uns in der Schulklasse gab es eine Band und die hatten schon einen Bassisten, aber der ist umgezogen, der ist weggezogen. Und dann sagte mein Freund Ulf Krüger, ja, Mensch, du hast doch Geigenstunde, die Saiten, die sind doch gleich gestimmt. Na, also E, A, D, G, also dann kannst du doch garantiert auch Bass spielen. Na, naja, und so kam ich zum Bass und bin Ulf auch sehr dankbar, weil das macht mir immer noch unheimlich Spaß. Ne?
Ja, von der Geige zum Bass, naja, ja, ja, kann man ja,
damals tatsächlich auch am Anfang zum Kontrabass, ne? So ein bisschen. Ne? Also wir haben ja Skiffle gemacht und da ist es nicht so schwer, den Kontrabass zu spielen.
Ja, und deine Eltern wollten, dass du Geige lernst, oder?
Ja. Ja, ich habe 2 ältere Schwestern, die haben beide Klavierunterricht gehabt. Ne? Und mein Vater wollte so ein kleines Hausmusiktrio haben.
Ach so an Weihnachten dann.
Ja, ja,
schön,
genau.
Für Heiligabend.
Ja, ja. Oder fröhliche, stille Nacht.
Musstest du?
Ja.
Ja.
So.
Deine Schwester. Unterm Zwang deiner Schwestern.
Nein, also mein Vater hat auch eine kleine Heimorgel gehabt, der hat auch selber mitgespielt. Das war schon nett.
Und wie fanden deine Eltern das dann, dass ihr Sohn zum Rocker wurde?
Also das wurde ja, zuerst haben wir ja Skiffle gemacht, ne? Und bei uns im Haus, im Keller wurde immer geprobt, ne? Und das fanden die super. Ne? Weil irgendwie waren meine Eltern außergewöhnlich tolerant für die 60er Jahre. Also das war eigentlich schon, wenn man jetzt von heute aus betrachtet, ein Wunder, wie tolerant die waren. Das ist, ich habe meine Eltern immer sehr geschätzt und bessere Eltern hätte man sich nicht wünschen können.
Ach, wie schön. Ja. Das ist ja toll. Und dann deine erste Band nach der Schulband?
Ja, das war dann, also wir haben mit der Schulband, mit meiner Skiffle-Band haben wir tatsächlich 1964 schon eine richtige Langspielplatte gemacht, ne, bei Telefunken Decker, also beim richtigen großen Schallplattenlabel. Und zwar, das ist auch eine etwas lustigere Geschichte, gab es in Hamburg, da sind wir immer mit dem Zug hingefahren, Kontrabass unterm Arm, gab es das Norddeutsche Skiffle Festival. Das hat Carsten Jahnke damals als ganz junger Veranstalter gemacht. Und zwar in der Schule am Mittelweg. Und das gab es zweimal im Jahr, im Frühjahr und im Herbst. Und wir sind, wie gesagt, von Uelzen da hingefahren und haben da teilgenommen und immer gut abgeschnitten. Also so erster, zweiter, dritter, immer abwechselnd. Und dagegenüber war dann auch das Zwick. Ja. Und so haben wir das Zwick auch kennengelernt, schon 1963, 64. Da gab es eine Familie Zwick, deswegen hieß das so. Die haben das betrieben. Ja. Naja, und wir haben damals dann mal den zweiten Platz gemacht und haben aber eine Anfrage bekommen von einem Produzenten, der da im Publikum saß, ob wir nicht Lust haben, ein Album mit ihm aufzunehmen. Ja. Und das wollten wir natürlich extrem gerne, logischerweise.
Ach, wir überlegen uns das mal. Wir schlafen mal drüber.
Ja, aber es war halt doch nicht so lustig, obwohl es hat schon Spaß gemacht, aber wir mussten deutsche Volkslieder aufnehmen. Oh. Festgefüllt.
Oh. Ja. War nicht so euers.
Nee, wir wollten so was richtig ganz anderes.
Aber ihr habt es gemacht.
Ja, wir haben es gemacht.
Das war der Start.
Ich bin auch nach wie vor stolz drauf. Na, wir haben das damals aufgenommen. Im Hirschpark war so eine große weiße Villa. Hirschpark in Blankenese.
Ja.
Na, war eine große weiße Villa. Und da war ein Professor Thienhaus. Der war Professor für Hörakustik und solche Sachen. Und da haben wir dieses Platte in zwei Tagen aufgenommen.
Und der Start der Musikkarriere, ne?
Ja, das war so der Anfang. Und dann kam aber zur gleichen Zeit, haben wir auch schon eine Beatband gehabt. Ja.
Und wie viele Bands, in wie vielen Kombinationen hast du gespielt in deinem Leben? Das waren ja einige,
viele.
Ne?
Viele. Naja, ich habe natürlich immer meine eigenen Bands gehabt. Ich habe ja Leinemann auch dann, also erstmal kamen die Beatbands, dann daraus wurde Chicago Sect, glaube ich, 66 oder so, zuerst hieß es Rendels. Und mit der Chicago Sect haben wir im Star Club 1967 auf dem Bandwettbewerb als kleine Uelzener Jungs den zweiten Platz gemacht. Und den ersten haben die Cops and Robbers gemacht aus Harburg. Und die wurden gemanagt von dem Besitzer des Star Clubs, von Manfred Weißleder.
Mhm.
Na, und deswegen war für uns der zweite Platz wie der erste eigentlich, ne? Weil daran wären wir sowieso nicht vorbeigekommen. Ne?
Ja.
Das hatte mir mein Freund Dicky Tarrach, der Schlagzeuger der Rattles, die ja damals schon sehr berühmt waren, der saß in der Jury und der hat mir das dann später, hat er 20 Jahre bei Rudolf Rock, bei meiner Band gespielt, hat mir erzählt, wie das dann wirklich war.
Na, das, ihr hattet das, keine das, Chance von Anfang an. Das war sehr, der Drops war uns, schon vorher gelutscht.
Ja, für uns war das natürlich trotzdem ganz toll.
Ja, ich meine, Star Club und so, echt ja. So die ganz alten Zeiten, Wahnsinn.
Ja.
So Zeiten.
Ja, von da an haben wir wirklich regelmäßig im Star Club gespielt. Auch Wochenengagements und so. Und da habe ich ganz viele tolle Leute getroffen.
Du warst ja aber auch bei richtig, richtig großen Stars dann mit auf der Bühne, ne?
Ja, das kam dann ab den 70er Jahren, ne? Da fing das ja mit dem Onkel Pö an, obwohl es gab seit, glaube ich, 1964, 65 schon einen Onkel Pö direkt am Mittelweg, neben dem Zwick praktisch, ne? In Richtung Dammtorbahnhof. Und da waren wir auch schon ganz viel. Und dann wurde aber 1971 dieses Gebäude abgerissen, weil da das Büsseldorf Center gebaut wurde. Und dann wechselte das Onkel Pö zum Lehmweg, ne, in Eppendorf. Mhm. Und das wurde dann das berühmte Onkel Pö. Und da war das so, dass wir mit Leinemann so die Hausband waren. Das Leinemann wurde gegründet 1970 ungefähr. Und da haben wir sogar als das renoviert wurde, die Räumlichkeiten, da haben wir die Wände mitgestrichen und so. Wir waren so richtig die Hausband.
Ihr wart nicht nur die Band.
Nee, wir waren auch die Freunde des Betreibers und auch Hobbyhandwerker.
Ja. Einmal alles.
Ja, ja. Naja, aber da war es dann so, dass wir wirklich regelmäßig gespielt haben, ganz viel. Und auch wenn wir nicht gespielt haben, immer da waren. Und da wurde, nachdem die Band dann fertig war, wurde immer eine Session gemacht. Ne, weil da waren ja, der ganze Laden war voll mit Musikern eigentlich. Ne. Und das Geheimnis dieser Hamburger Szene, das war praktisch der Geburtsort der Hamburger Szene, das Geheimnis war, dass tatsächlich alle zusammengespielt haben. So New Orleans Jazz Musiker mit Skifflern, mit Rockern, mit Country-Musikern, also wirklich, das war ein bunter Reigen und es wurde meistens so Blues oder irgendwelche bekannten Songs gespielt und da waren natürlich auch wirklich oft berühmte Leute, die von den Plattenfirmen da praktisch hingestellt wurden, um ihre neuen Produkte zu präsentieren, so John Mayall, El Jarreau, als der die ersten Male da waren, da wurde auch hinterher Session gemacht, ne, mit dem durfte ich auch ein paar Songs spielen. Aber Roy Buchanan, und das sagt jetzt wahrscheinlich vielen nichts, aber es war für mich einer der besten Gitarristen, die wir je hatten, mit Jimi Hendrix zusammen, ne, in einer Liga. Den wollten die Rolling Stones auch mal haben als Gitarrist, aber er wollte nicht. ja, auf jeden Fall, so kam das, dass man mit vielen Leuten auf der Bühne stand, die später oder auch da schon sehr berühmt waren. Und dann später auch zum Beispiel mit Chuck Berry, mit Jerry Lee Lewis haben wir Tour gemacht, da waren wir aber nur die Vorband. Und mit Bill Haley habe ich im Starpalast in Lüneburg, das war so ähnlich wie der Starclub, aber eben in Lüneburg, gab es auch in Kiel, da habe ich mit Bill Haley auf der Bühne gestanden. Der hat da, glaube ich, 3 oder 4 Tage gespielt und dann kam der Bassist, mit dem ich mich angefreundet hatte und sagte, du, komm, wir machen das mal einfach so, du spielst jetzt mal 3 Songs.
Okay.
Und schon durfte ich Rock Around the Clock mit Bill Haley spielen.
Ja, cool. Schön.
War sehr lustig.
Erinnerst du da einen Auftritt oder einen Star, der dich besonders beeindruckt hat? Oder irgendeine Situation zusammen oder so? Vielleicht auch abseits der Bühne oder so?
Ja, also mich hat natürlich sehr schon beeindruckt, mit Chuck Berry zu spielen, hier im CCH. Und das war auch genau der Tag, das war der 6. Dezember 1991 dann. Na, an dem Tag habe ich das Zwick auch das erste Mal als Besitzer eröffnet. Das heißt, ich kam erst dann so um 11:30, 12 nach dem Auftritt im CCH. Und dieser Auftritt mit Chuck Berry, der war wahnsinnig. Ne? Da hat die Gitarre von den Rattles Schlagzeug gespielt. Julia Wendt hat Piano gespielt und ich Bass. Und wir waren dann praktisch, haben auf Chuck Berry gewartet, so um 5 oder so. Der kam dann auch, ne? Hat uns nicht guten Tag gesagt, gar nichts. Ne? Ist auf die Bühne gegangen, hat seine Gitarre ein bisschen angetestet, ein bisschen gestimmt, ne? Und ist wieder weggegangen.
Oh, schön.
Und, ja, und wir hatten wirklich kein Programm. Wir hatten keine Tonarten, keine Reihenfolge der Songs. Wir hatten überhaupt nichts. Na, und wir durften dann mit ihm auf die Bühne gehen. Er hat immer angefangen, praktisch 4 Takte vorgespielt. Na, dann mussten wir kurz die Tonart raussuchen.
Mist, was meinte er?
Ja, meinte er. Naja, und er sagte immer, Chuck Berry Songs kennt jeder. Wer Chuck Berry Songs nicht kann, der ist kein Musiker.
Okay, ihr habt es aber hingekriegt, ja?
Ich hatte zum Glück mir vorher zwei Live-Aufnahmen auf Platte besorgt und mir die Tonarten schon mal rausgesucht. Das Problem war nur, dass die Chuck Berry-Songs oder viele Chuck Berry-Songs sehr gleich und ähnlich klingen. Na. Da muss man erstmal rauskriegen, welchen meint er nun? Also welcher soll es denn jetzt sein? Ne?
Oh Gott, das hört sich immer furchtbar an.
Ja. Und es war eine Stunde, ne? Da spielte er immer nur eine Stunde und wollte grundsätzlich immer das Geld vorher haben in bar, $10,000. Ne? Das war also damals 20.000 Mark oder so, glaube ich. Und das war wirklich für uns trotzdem ein absolutes Erlebnis. Ne?
Und, ja, ist dir wahrscheinlich danach auch nie wieder passiert.
Naja, ich sowas, meine, das ist gut gegangen. Erst hinter dem, nachdem wir fertig waren, kam er zu uns, ne, in die Garderobe und hat jedem die Hand gegeben, hat sich bedankt. Ne.
Okay, er hat dann doch noch mit euch gesprochen.
Er hat mit uns gesprochen und er war doch sehr angetan von der Qualität der Begleitband.
Ja, vielleicht wollte er euch erstmal testen und dann redet er erst mit seinen Musikern. Ach je.
Naja, das war wirklich ein Erlebnis der anderen Art.
Ja, ja. Oh je. Aber an dem Abend hast du auch das Zwick übernommen. Wie kam es überhaupt dazu? Also du bist im Zwick ein- und ausgegangen.
Ja.
Das war dein Laden auch dann, ne?
Ja,
also du warst da Gast im Prinzip.
Ja, also es war so, dass in den 60er Jahren, da muss ich wieder etwas zurückgehen, hat mein Vater durch einen ganz blöden Zufall, keiner weiß, wie es kam, hat er das Haus am Mittelweg gekauft, weil meine Schwester zum Studieren gehen wollte nach Hamburg und ich dann später auch, wo das Zwick drin war am Mittelweg. Ne? Und dazu gehörte noch ein Remisenhaus. Und dieses Remisenhaus war also direkt dahinter im Böhmersweg. Das hat mein Vater dann renovieren lassen. Und da bin ich dann 1968 am 1. April hingezogen. Ne? Und da war das Zwick vorne unsere Stammkneipe. Ne? Zuerst war es halt eine richtig normale Eckkneipe, die Familie Zwick, die gab es tatsächlich, die hat es damals betrieben. Dann war zwischendurch die Familie Bereuter da drin und ab 1973 wurde es dann umgebaut und genauso gebaut, wie es jetzt immer noch aussieht. Und ab da wurde eben auch viel tolle Musik im Zwick gespielt und es kam auch, dass, weil es gab ja das alte Onkel Pö auch am Mittelweg, wie ich vorhin schon erzählt habe. Da sind dann, ach so, und dann gab es noch direkt neben dem Zwick die Diskothek nach acht. Mhm. Na, das war auch so ein Innenladen. Na. Und da sind viele Musikerfreunde dann nach Püsseldorf gezogen, also zwei Häuser weiter, hinter dem nach acht, also praktisch drei vom Häuser vom Zwick, wohnte Udo Lindenberg. Und da drüber Marius Müller-Westernhagen. Im Böhmersweg hinter mir hatte Otto eine Wohnung. Über dem Zwick im zweiten Stock, also im ersten Stock wohnte meine Schwester seit 1965. Und da drüber wohnte Lonzo. Lonzo, der Teufelsgeiger,
ja. Na,
mein bester Freund.
Ja.
Und zu der Zeit haben wir unheimlich viel zusammen gemacht.
Da war die ganze Szene da.
Ja, ja.
Ja, aber Wahnsinn, gerade
und jeden
in Abend
im Zwick.
Püsseldorf war ja schon damals ein sehr gutes Pflaster, ne?
Ja, es war, also, war sehr angesagt in der Zeit, angesagter als heutzutage.
Na. Ja, ist ja eher jetzt so die feine Gegend, ne?
Ja, Püsseldorf. Und das war damals zwar auch schon so ein bisschen bessere Gegend, aber da waren auch viele Handwerker. Na, zu der Zeit, na, weil die feinen Leute wohnten unten am Alsterufer, na, und da oben wohnten dann und hatten ihre Firmen, die Handwerker, die richtig ganz reichen Leute halt bedient haben.
Das Fußvolk.
Ja, das Fußvolk
der Reichen wohnte da und die Musikszene wohnte da.
Und die Musikszene, ja, und dann kam ja 1968, glaube ich, kam Jill Sander dahin, ne, und dann hat Edu Brinkhammer auch viele wunderschöne alte Häuser renoviert da. Und also es wurde ab 68 so ungefähr eine richtige Innengegend.
Und dann seid ihr im Zwick ein und aus. Und du warst auch mit den anderen, ich meine Udo Lindenberg.
Ja, ich habe also in der Remise gewohnt und habe dann etwas später auch die Remise noch ausgebaut, also praktisch das Dach ausgebaut. Das heißt, zuerst hatte mein Vater schon drei kleine Studentenräume da rein gebaut unter das Dach. Da wohnte ich mit Ulf Krüger, das war mein Schulfreund aus Uelzen, mit dem ich Leinemann gegründet habe. Und also da wohnten immer auch schon Musiker, ne? Auch recht bekannte. Also Gottfried Böttger hat da dann auch mal eine Zeit lang geschlafen, weil er keine Wohnung hatte, ne? Und Peter Mayer, Benjo-Spieler damals von den Jazzlips, hat da gewohnt. Und
ihr wart so eine Musikerkommune, ja?
Ja, ja.
Oh, genau. Dann muss man mal aus dem Nähkästchen plaudern.
Naja, es war schon lustig, auf jeden Fall.
Das war wild, oder?
Es war lustig, wild und die ganze Zeit war natürlich sehr schön, weil auch in dieser Zeit, das war ja praktisch eigentlich die Hippie-Zeit. Und letztendlich war auch, ich habe ja Jura studiert, ab 1966.
Auch sehr lange, ne?
Ja, sehr lange, aber nur, weil die Krankenkasse so günstig war. Richtig viel getan habe ich da nicht, weil wir haben mit Leinemann schon sehr viel gespielt, ne? Teilweise 25 Auftritte im Monat.
Also war es nicht so häufig da beim Studium? Nee,
war viel unterwegs. Ne? Aber es war eben so schön, weil wir haben damals natürlich auch viel demonstriert. Ne? Das war wirklich noch ein bisschen anders als heutzutage. Die Studentenbewegung hat auch wirklich was bewegt in der Zeit. Ja. Da ist also wirklich, kann man eigentlich nicht so richtig vergleichen mit dem, was heute passiert. Ne.
Ja.
Aber auf jeden Fall, ich habe zwar lange studiert, aber ich habe auch alle Scheine gemacht, aber nie ein Examen gemacht. Ne. Die Musik war immer die Nummer eins.
Warum hast du überhaupt studiert?
Weil mein Vater das so gerne wollte und meine Mutter auch. Die wollte gerne, dass ich, mein Vater wollte gerne, dass ich Kaufmann werde, also halt seinen Betrieb übernehme. Der hat ja einen Landhandel, also speziell Kartoffelhandel gehabt, na, und in Uelzen. Und meine Mutter wollte unheimlich gern, dass ich Anwalt werde. Fand sie ganz toll.
Das fand sie schick.
Ja, und ich habe dann mal eine Vorlesung, ich habe zuerst ein Semester BWL studiert, dann habe ich eine Vorlesung im Strafrecht gehört. Das fand ich ziemlich spannend und da ich bei BWL Statistik nun überhaupt nicht spannend fand, also da wusste ich gar nicht, wie mir geschieht, als ich meine erste Vorlesung in Statistik gehört habe.
War naja, schockiert.
Ja, naja, und dann habe ich gedacht, gut, dann gehst du mal und studierst mal Jura. Ne, und das war auch ganz nett so am Anfang, ne, besonders, weil es gab direkt da, wo das Abaton-Kino ist, ne, das ist ja auch direkt an der Uni, gab es einen Laden, der hieß Gems Egg. Und da haben wir uns mal getroffen zum Skatspielen morgens um 9.
Ja, super. Das erinnerst du noch gut.
Ja, das war sehr schön.
Und dann hast du ja das Zwick übernommen.
Ja, ich habe das Zwick, das wollte ich immer schon übernehmen. Ne? Ich habe wirklich gewartet und gewartet und gewartet. Also die ganzen 70er, die ganzen 80er und Ende der 80er war das Zwick total am Boden. Ne? Also da lief das überhaupt nicht mehr. Und der damalige Betreiber, der das auch gemietet hatte von unserem Hauptmieter. Also das Haus gehörte damals noch meinem Vater, der hat noch gelebt. Und die konnten die Miete nicht mehr so richtig bezahlen. Und das, dann wurde das immer schlechter. Und 1991 ist der Hauptmieter auch gestorben, leider. Relativ jung. Und der Untermieter, der das Zwick da betrieben hat zu der Zeit, der hatte auch keine richtige Lust mehr, weil er gemerkt hat, das läuft einfach nicht mehr. Mhm. Und das war für mich die Chance, dass ich dann das Zwick gekauft habe. Weil es hat ja einen Geschäftswert nach wie vor. Und ja. Selbst obwohl...
Womit hast du das gekauft?
Wir hatten gerade einen Hit da.
Einen Hit hattet ihr? Was ja. hattet ihr für einen Hit?
Es gab zu der Zeit ein Duo, das hieß Wildegger Herzbuben.
Ach, herrjemini.
Herzilein. Da haben die einen riesen Hit gehabt. Ne? Hm. Und wir haben gedacht, das ist ja so arschkrank. Entschuldigung.
Du darfst alles
da
sagen.
Da müssen wir eine Rock'n'Roll-Version draus machen. Ne? Und das haben wir dann gemacht mit Rudolf Rocker und die Schocker. Ja. Und das ist uns ziemlich gut gelungen. Und ich finde das immer noch ganz lustig, muss ich zugeben. Ne? Und wir hatten das Glück, dass wir damals in eine der allerbesten Fernsehsendungen gekommen sind, direkt nach der Veröffentlichung, die es für Musiker damals gab, nämlich Geld oder Liebe, Jürgen von der Lippe. Ne? Ja, und da waren immer zwei Musik-Acts drin und das war praktisch eine Garantie, wenn du da drin warst, dass du viele Platten verkaufst. Mhm. Ne?
Naja, also Herzilein hat den Grundstein gelegt für Zwick, ja. für dein Zwick.
Ja.
Das ist ja erstaunlich.
Ja, ja, also das
dann hat
das
dieses Lied ja doch was Gutes
Zufall.
Gehabt.
Ja, sonst hätte ich einen Kredit aufnehmen müssen und ich weiß nicht, ob ich den gekriegt hätte.
Und dann ja. richtig ins Zwick als Wirt eingestiegen? Also warst du wirklich immer ja. da auch dann?
Naja, ich war ja damals immer noch, also auch viel unterwegs, gerade eben, weil Herzilein sehr erfolgreich war. Und ich habe natürlich das so erstmal ein bisschen umgebaut. Ich glaube, so eine 2 Wochen oder so haben wir da renoviert und eben auch schon Gitarren und viele Fotos so aus dem Pö, aus dem Starclub und so da reingehängt, dass der Musikbezug halt noch mehr wird.
Ja.
Und dann nach diesen 2 Wochen kam dieser Auftritt mit Chuck Berry, den ich ja schon beschrieben habe. Ne? Und da wurde dann das Zwick das erste Mal mit mir als Besitzer geöffnet. Ne? Und mein Konzept war aber immer, dass ich zwar der Betreiber bin und dafür die kaufmännische Seite sorge, aber hinter der Bar stehen, das war nie mein Ding, dass ich bin nicht so gut in Smalltalk, ehrlich gesagt. Ne?
Nee, ist nicht deins.
Das muss man auch können. Ne? Hm. Und ich war auch weiter ganz viel im Zwick natürlich, ne? Aber habe praktisch als Service oder Barmann oder so nicht da gearbeitet.
Dann warst du eher so als Gast,
ja.
als Unterhalter vorm Tresen.
Ja, ja, und ich habe ja damals in der Zeit immer noch sehr viel getrunken. Das heißt also, ich bin tatsächlich trockener Alkoholiker, ja, und habe dann ein paar Jahre, nachdem ich das Zwick übernommen hatte, auch komplett aufgehört, 1999. Ja, und habe in der ersten Zeit, weil ich auch überhaupt keine Ahnung hatte, na, wo man überhaupt auch Unterstützung holen kann und von seinen ganzen Lieferanten, wie man die besten Preise bekommt und so weiter. Da habe ich sehr viel Geld verloren und bin auch sehr betrogen worden, logischerweise, ne? Weil ich war viel zu gutgläubig. Ne?
Aus Unkenntnis.
Ja.
Ja, das war, wir hatten da vorhin kurz drüber geredet, das war natürlich eine super Zeit für dich alles, aber das war auch eine ganz krasse und harte Zeit, ne? Aufgrund ja. des Alkoholkonsums, die sehr an dir auch gezerrt hat.
Ja, das ist natürlich dadurch, dass ich mein ganzes Leben lang als Musiker unterwegs war und eben direkt neben dem Zwick immer gewohnt habe, ist das natürlich auch sehr hart geworden. Ne? Wir haben eigentlich fast jede Nacht entweder im Onkel Pö und dann im Zwick oder erst im Zwick und dann im Onkel Pö und dann wieder im Zwick. Also wir haben eigentlich jeden Tag praktisch Party gemacht.
Ne? Mhm.
Und dass man da zum Alkoholiker wird, wenn man nicht aufpasst, dann ist das, das ist völlig klar eigentlich. Ne?
Hast du so einen Moment gehabt, der einen Umdenken gebracht hat?
Ja, es ging mir halt immer schlechter, ne? Wenn Abstürze da waren. Und ich habe ja so viele richtig gute Freunde gehabt, die mit denen ich auch zusammen gefeiert habe. Ne? Und ich hatte in meinem Böhmersweg 1, in meinem Remisenhaus, hatte ich natürlich auch ein schönes großes Wohnzimmer unter dem Dach mit Bar. Und da waren viele, viele Freunde auch immer zu Hause bei mir. Ne? Also das hat sich so...
Da gehörte Alkohol dazu.
Immer. Mhm. Ja.
Und was hat dann wirklich, weil ich meine, wenn man in diesem Strudel drin ist, dann kriegt man es ja im Zweifel auch gar nicht so mit.
Ich habe das schon mitbekommen.
Wie dramatisch es jetzt wirklich ist. Aber ja,
also ich habe dann auch wirklich immer Entzüge gemacht, ne, weil ich immer Pausen gemacht habe.
Für dich selber, für also mich einfach selber. Pausiert.
Ja, ja.
So alkoholfreie Wochen oder
ja,
sowas.
Ja, ja. Aber dann kamen wieder die Abstürze und immer, wenn ich 2-3 Tage Alkohol getrunken hatte, dann wurde es immer länger, die Zeitspanne, bis es mir wieder einigermaßen gut ging. Ne? Dann war ich so 2 Tage außer Gefecht. Ne? Und das irgendwann habe ich mir gesagt, das kann es nicht sein. Ne? Ich möchte mein Leben wieder selber in die Hand nehmen und selber entscheiden, was ich mache und nicht irgendwie außer tagelang praktisch außer Gefecht sein. Naja, und dann irgendwann, nachdem ich zuerst wirklich bestimmt 2-3 Jahre lang geglaubt habe, ich schaffe das, nur 3 Bier zu trinken, na, dann habe ich gemerkt, das schaffe ich nicht. Das kann man gar nicht schaffen, weil wenn man Alkoholiker ist, dann gibt es nur eins, nämlich ganz aufzuhören, 100%ig. Ja. Und das habe ich dann gemacht, 11. Juli 1999, also jetzt 25 Jahre.
Das weißt du noch so genau, das Datum.
Ja, das ist mein zweites Leben hat angefangen. Ja. Das haben mir auch meine liebsten Freunde gar nicht zugetraut. Da war ich natürlich auch ziemlich stolz dann. Ja. Bin ich auch immer noch, weil ich hatte nicht einen Rückfall. Also habe auch am gleichen Tag aufgehört mit Zigaretten, beim Rauchen. Ne?
Oh Wahnsinn, ja. Das ist ja dann schon echt eine Leistung. Und hast du das alleine dann gemacht oder ist das das Datum, wo du irgendwo in eine Klinik oder so gegangen bist?
Nee, ich bin 6 Wochen in eine Klinik gegangen, Oberberg-Klinik. Das war so ein Mischkonzept. Ne? Und das war wirklich unheimlich interessant. Das war für mich fast eigentlich wie Urlaub, weil den Entzug hatte ich vorher schon gemacht. Das war nicht so das Problem. Aber das, was ich da gelernt habe, nämlich das, was in meinem Körper überhaupt passiert und warum das so ist, dass ich nicht aufhören kann, wenn ich einmal angefangen habe, was das bewirkt. Als ich das verstanden habe, da war es, von da an war es einfach.
Weil und das, die Feierei danach?
Ja.
Hast du dann trotz allem noch so richtig mit Gas gegeben und gefeiert und so? Oder war das dann sehr verändert?
Anders, ist ja logisch. Ne? Und ich meine, man lernt ja auch, dass man letztendlich zusehen muss, wenn es zu wild wird bei Partys, ne? dass man dann geht. Na, dass man wirklich, und man muss natürlich auch erstmal lernen, damit umzugehen, weil wenn man zum Beispiel jetzt, oder wenn ich im Zwick war, dann war es natürlich so, dass die Leute zu mir gesagt haben, aber jetzt trink mal einen mit. Na, also einen kannst du doch. Mhm. Na, und so. Und dass man dann in dem Moment einfach geht. Na, und sagt, das ist, tut mir leid, ist nicht meins, es ist, ich möchte und ich will das nicht mehr, also ich trinke keinen Alkohol mehr. Und, aber es ist mir tatsächlich nicht schwer gefallen.
Sind dadurch Freundschaften auch zerbrochen? Weil es gibt ja so Freundschaften, ja. Die deren Basis tatsächlich Alkohol ist.
Naja,
also auf jeden Fall ein Teil dessen.
Ja, also dass man dann gewisse Freunde oder gewisse Bekannte einfach weniger sieht und sich weniger trifft, ist völlig normal. Ne? Weil ich kann ja nicht verlangen, dass die nichts trinken. Ne?
Man muss ja nicht mitmachen, man kann ja trotzdem Teil dessen sein.
Ja, aber es gab eben oder gibt eben Leute, die das nicht verstehen. Inzwischen ist das, weiß das ja sowieso. Meine Bekannten und Freunde wissen da ja alle, dass ich nichts trinke. Ne? Das ist halt.
Ja, klar. Das bleibt da nicht aus. Ja. Aber das war ja schon im Zwick. Also, es war ja auch nicht so. Das ist ja kein normaler Laden, muss man mal sagen. Nein. Das geht schon ganz schön ab da. Das, auf jeden Fall ging es früher ab. Ich war früher auch häufiger
genau
mal
so.
Da. Ja. Und das ist ja auch ein Laden, in den echt viele Stars reingekommen sind. Wenn die auch internationale Stars sind.
Unfassbar,
ich meine, AC/DC oder Eric Clapton, ich weiß nicht, Elton John.
Ja.
Gott, ich weiß ja gar nicht, kann man wahrscheinlich gar nicht aufzählen.
Ist natürlich auch eine Tatsache, die mich mit Stolz erfüllt, ne? Weil es war wirklich so, dass wir natürlich viele Leute von Plattenfirmen kannten, ne? Und die haben das Zwick auch immer geliebt, diese ganzen Plattenfirmen, Promo-Damen, und die haben nach Konzerten in Hamburg ihre Künstler ganz, ganz oft ins Zwick gebracht, weil damals gab es tatsächlich noch eine ziemlich gute Küche, und die Küche bis nachts um zwei.
Atomsuppe,
legendär, und die Zwicknudeln auch legendär. Ne? Und dadurch kam das halt, ne? Und auch nach großen Fernsehsendungen, die in Hamburg aufgezeichnet worden sind, ne? Und, immer danach ins Zwick. Ne? Und so kamen die vielen Musiker, bekannten, berühmten Musiker ins Zwick halt.
Aber da gab es ja auch so den einen oder anderen Absturz, ne? Ich glaube, es gab ja auch internationale Stars, die dann irgendwie so vom Hocker gekegelt sind oder sowas, ne?
Ja, das war Engelbert, ja.
Okay, erzähl mal da aus dem Nähkästchen, wen du da noch so erinnerst. Och, was für Situationen.
Ganz viele auch so aus der, also zum Beispiel Udo Jürgens kam immer nach seinen Konzerten ins Zwick. Howard Carpendale mit seiner ganzen Crew. Und Vicky ist nach wie vor noch öfter da, Scooter, also HP ist Stammgast.
Und so die internationalen Stars, so Hugh Grant oder sowas, sind die dann eher zurückhaltender gewesen oder ist da auch mal abgegangen?
Ja, also der Hugh Grant zum Beispiel war mal da, nachdem sein Club, ich glaube es war FC Fulham oder so, London, hat gegen HSV gespielt und auch verloren, ne? Und der war bis morgens um fünf da, und am Ende hatten die alle so gut einen drin, dass sie Armdrücken gemacht haben.
Oh.
Ja, er hatte keine Chance.
Nee, nee, konnte sich da nicht.
Zu starke da. Nee, aber das die ganzen Elton John und so war eher zurückhaltend, ne? Aber die haben natürlich auch alle ziemlich viel getrunken, logischerweise. Ne?
Gibt es da irgendwen noch, den du sehr im Gedächtnis hast, weil er irgendwas Spezielles gemacht hat oder weil er ganz anders war, als du erwartet hast oder so?
Eigentlich nicht. Ich war ja nun auch nicht immer dabei, ne? Logischerweise, weil ich war ja nun auch viel unterwegs. Ne? Und also lustig ist natürlich diese Geschichte mit Engelbert. Ne? Das war genau im Jahr 2000, da hatten wir 50-jähriges Jubiläum, ne? Und waren also schon vormittags im Zwick und haben vorbereitet und schon ganz viele Interviews auch gemacht und so weiter, ne? Und da kam Engelbert rein, der war am Abend vorher schon im Zwick gewesen, ne? Und kam rein morgens um elf, ne? Und hat sich auf den Barhocker gesetzt, ne? Und hat gefragt, kriege ich was zu trinken? Und bei dem Barhocker war, da waren so Nopsis, so Nippel drunter, ne, damit das nicht so auf den Fliesen schabt oder auf dem Holz. Ne. Und da fehlte wohl einer. Ne. Und dann kam er so ins bisschen aus dem Gleichgewicht und ist mit dem Hocker, mit dem ganzen Hocker umgekippt.
Okay. Also, und dann hat er erstmal ein Wasser gekriegt.
Nee, er hat ein Bier gekriegt.
Ach.
Nee, aber der war unheimlich nett. Also ganz davon abgesehen. Der war nur irgendwie noch nicht so ganz, normalerweise kann sowas nicht passieren, wenn man so ganz,
wenn man bei
fit ist.
Ja, wenn man bei sich und fit ist, nicht vielleicht. Ja. Und es hat, glaube ich, auch die ein oder andere Promi-Beziehung bei euch im Laden begonnen, oder?
Ja, ich glaube, Herbert Grönemeyer, ja. Der hat seine erste Frau bei uns kennengelernt, zum Beispiel. Na, also, die leider dann ziemlich früh verstorben ist. Na.
Ja,
Aber da sind unheimlich viele Beziehungen schon entstanden.
Ja, ich meine, so in so einer feuchtfröhlichen Nacht. Ne?
Ja, ja. Das
von dir auch?
Ja, klar. Ne? Aber
deine Susi hast du da auch kennengelernt?
Kennengelernt habe ich Susi. Nein. Also kennengelernt habe ich sie schon Ende der 90er. Da hat sie bei uns auch mal ausgeholfen. Ne? Wir hatten mal in der Zeit, als wir noch mit Herzilein unterwegs waren, Anfang der, ja, da hatte sie mit ihrer Band bei uns im Vorprogramm gespielt, irgendwo in Pferden, glaube ich, im Vechta. Und die hatten eine tolle Band übrigens, ne, in der auch Olli Dittrich war. Ja. Mhm. Und sie hieß Susis Schlager Sextett. Und da haben sie also deutsche Schlager gemacht, ne, und auch so ein bisschen auf lustige Art und Weise, ne, und ich habe Susi gesehen und habe gedacht, oh, was für eine traumhafte Sängerin, ne, und was für eine traumhafte Frau. Aber das hat dann noch ein paar Jahre gedauert, ne, und dann hat
sie auch, gerade sagen, aber zusammengekommen seid ihr doch deutlich später, oder?
Ja, denn
2005 oder so oder 7 oder?
Ja, also Susi hat dann Ende der 90er mal ein paar Gigs mit uns gemacht, ne, nur aushilfsweise, weil sie hat damals ganz viel Musical gespielt, ne. Und also so Only You und so, das sind so Oldie Musicals praktisch gewesen, ne, wo Oldie Titel praktisch performt worden sind, ne, und da war sie viel unterwegs. Und dann ab 2004 hat sie dann mit uns richtig gespielt und 2006 sind wir von unserem Freund Bernhard Paul vom Roncalli-Zirkus engagiert worden, ne, und waren für 150 Shows in München. Ne, Witzigmann, Roncalli, eine Dinnershow in einem Spiegelzelt, ne, und da war Susi unsere Sängerin. Ne. Das war traumhaft. Das wollte ich mein Leben lang mal so viel Musik am Stück machen. Und da habe ich schon so mit dem Hintergedanken, vielleicht wird's ja was, hatte ich Susi gefragt, ob sie nicht Lust hat, mitzukommen. Na.
Ach so, und, da hast du mehr Hintergedanken als
naja, also
Musik, gemeinsam Musik machen.
man weiß es ja nicht.
Nee, ne? Aber wurde
und
ja
ich,
was, ne?
Ich war halt verliebt in Susi, sowieso. Ne?
Bis heute, ne?
Bis heute, ja.
Toll.
Ja, und wir verstehen uns auch wirklich, ergänzen uns auch unheimlich gut. Das ist das Tolle an der ganzen Sache. Ne?
Ja, schön, ja. Sehr schön.
Ja.
Susi, war Susi schon da, als du dann hier das Zwick übernommen hast? Ja.
Ja.
Da war sie schon an deiner
Seite,
ne?
Da war sie schon an meiner Seite und war.
Ihr habt euch, also du hast dich ja dann umgeschaut irgendwie nach noch einem Laden.
Ja.
War das für dich klar, dass du hierher willst, auf dem Kiez?
Ja, ich wollte sowieso auf dem Kiez. Ne? Das wollte ich schon mein Leben lang, ne? Weil ich habe ja damals in der Zeit Starclub, ne, da hat es ja angefangen, dass ich unheimlich Kiez-affin geworden bin. Und auch hinterher, wir waren natürlich trotzdem ganz viel hier unterwegs, auch in Chicago zum Beispiel. Ne, da gibt's ja eine Live-Aufnahme aus dem Chicago, auch ein Video, wo etliche bekannte Musiker drauf sind. Da war ich auch dabei, ne, so mit Gary Glitter. Und also waren Eric Burden und so, das war wirklich ein ganz schönes Ding. Aber da waren wir auch öfter, weil da ja auch nachts immer so ab 12, 1 haben da ja auch Bands gespielt, ne? Ganz spät. Da waren auch viele Freunde dabei. Manchmal habe ich da auch mitspielen können. Ne? Aber Kiez war immer eigentlich mein Ding, obwohl ich hier nicht gewohnt habe.
Mhm. Ne? Also du wolltest hier hin und dann wurde das hier angeboten, dieser Laden?
Naja, wir hatten schon am Hans-Albers-Platz uns was angeguckt. Also ich muss dazu sagen, das habe ich nicht alleine gemacht, sondern ich habe meinem Freund Hugo Egon Balder, wir hatten das gemeinsam so ausgetüftelt, ne, dass wir einen Laden brauchen, einen Zwick brauchen. Also Hugo liebt das alte Zwick genau wie ich. Aber da wollte ich ja nicht unbedingt einen Partner haben. Das wollte ich ja lieber alleine weiter betreiben. Und da wir zu der Zeit auch schon zusammen Musik gemacht haben, haben wir gesagt, Mensch, wir lassen uns doch mal einen Laden aufmachen, noch ein neues Zwick, wo wir auch live spielen können. Also der so groß ist, dass man auch eine kleine Bühne hat, ne, und Musik machen kann, wann immer man will. Und dann haben wir angefangen, uns umzuschauen. Ich habe zwei Läden gehabt am Hans-Albers-Platz. Die waren aber beide nicht so interessant. Dann in der Großen Freiheit hatte ich auch noch zwei Angebote. War auch nicht so interessant. Ne? Und mir auch ein bisschen zu... Die Große Freiheit ist ziemlich speziell. Also das war für mich irgendwie so ein bisschen... nicht geeignet, die Läden für das, was wir wollten.
Wegen des Publikums da, oder?
Das Publikum, also da läuft ja auch die Große Freiheit 36, ist ja auch toll, ne? Und ich meine, das ist auch nicht leicht zu betreiben, ne? Das ist ja, schon mal klar. Auch das Indra und so, die haben alle mal Schwierigkeiten gehabt, finanzieller Art, ne? Grünspan, ne? Zum Beispiel. Aber dann wurde mir dies hier angeboten und zwar ganz komisch. Da hat mittags ein Makler im Zwick angerufen, der Zwick Stammgast auch ist. Ne? Und durch Zufall, eigentlich ist das ja mittags geschlossen, das Zwick am Mittelweg. Durch Zufall war Susi gerade da und hat den Anruf angenommen, ne? Und hat gesagt, oh, das ist aber interessant, ne? Also der Makler hatte dieses Objekt hier angeboten. Ne? Naja, und dann hat sie einen Termin gemacht gleich und wir sind praktisch einen Tag später sind wir hierher gekommen. Hugo war auch gerade in Hamburg, ne? Und haben uns das gemeinsam angeguckt. Ne? Und das war also wirklich, vor der Tür lagen, glaube ich, 2, 3 Betrunkene mittags um 11. Ja, und ich hatte mir vorher auch die Bewertung online angeguckt, ne, von diesem Objekt hier.
Was ja ein Restaurant war?
Ja, und es war China. Ein China-Restaurant und vorher war hier auch mal ein Foster's drin, ganz am Anfang. Ne, also es waren mehrere, die hier nicht zurechtgekommen sind in 13 Jahren. Ne, als das Haus ist 1997 gebaut worden. Und wir haben uns dann den Laden angeguckt. Das war also praktisch hier so ein Förderband, wo das Essen praktisch auf dem Förderband so rumgeschickt wurde. Und es war gruselig.
Und aber trotzdem hast du ihn genommen, den Laden. Oder ja, ihr weil, natürlich.
Weil wir gesagt haben, also es ist einfach, es muss eine Möglichkeit geben, das so zu gestalten, wie wir das wollen. Ne? Und die Miete, weil einige hier schon nicht zurechtgekommen sind, war die Miete auch jetzt nicht zu hoch. Ja, war natürlich schon hoch, aber so, dass man das noch für sich selber auch darstellen konnte. Ne? Naja, und dann haben wir gesagt, okay, wir machen das. Waren noch ein paar andere, also ein Bäcker wollte hier rein, dann irgendwie eine Drogeriekette und ich glaube noch 2 oder 3 andere und wir haben den Zuschlag gekriegt. Ne?
Und seit wann seid ihr jetzt hier? Seit 2010.
Ja.
Okay.
2010, Mietvertrag habe ich unterschrieben im Juni, im Juli haben wir angefangen und Mitte September, also wir haben angefangen zu bauen hier, wir haben alles selber gemacht, wir haben auch keinen Innenarchitekten oder irgendwas gehabt, gar nichts, das haben wir alles selber gemacht. Mit dem Zwick am Mittelweg als unser Vorbild praktisch. Wir wollten einen Laden bauen, der so aussieht, so alt aussieht, als wenn das Haus um den Laden drumherum gebaut worden ist.
Mhm. Ist ja. euch gelungen?
Ja.
Ihr wolltet die Tochter bauen?
Ja.
Und, die Tochter der Mutter Mittelweg.
So ist es. Ne? Ja. So ist es. Und wir waren dann praktisch Mitte September so weit, dass wir das machen konnten, also aufmachen konnten und haben dann so um den 20. September herum geöffnet und haben, glaube ich, 5 Tage hier live gespielt zur Eröffnung.
Mhm.
Und das hat super viel Spaß gemacht. Da waren natürlich auch viele Freunde, viele Musikerfreunde da und auch ein bisschen Session gemacht. Ne? Hugo war die ganze Zeit dabei, ne? Hat Klavier gespielt. Und also es war trotzdem schwer am Anfang. Also es war sehr schwer.
Hattest du gedacht, das ist ein Selbstgänger hier?
Nein. Aber ich wollte eigentlich was völlig anderes. Ich wollte eigentlich einen Laden haben, der so wie das gestern und heute rund um die Uhr geöffnet ist. Na, wo auch gefrühstückt werden kann. Und also wir mussten im Grunde genommen erstmal überhaupt unseren Weg finden. Und das war wirklich nicht einfach. Wir haben zuerst dann morgens um 8 geöffnet, na, dann haben wir gemerkt, das geht gar nicht, weil die Leute frühstücken in ihren Hotels, na, wenn sie frühstücken wollen überhaupt, na, oder schlafen länger oder und die anderen, die hier drumherum arbeiten, na, die ist ja klar, dass die morgens auch nicht können.
Nee.
Also saßen wir alleine hier. Na.
Schön, habt ihr gefrühstückt.
Ja. Naja, dann haben wir gegen 16 Uhr aufgemacht, na, und haben gesagt, okay, dann machen wir halt praktisch nachmittags, wenn die Leute von der Arbeit kommen, dass sie dann vielleicht in den Laden kommen. Na. Das war schon richtig, aber mein Traum war immer noch, auch Mittagstisch zu machen. Und diesen Mittagstisch, den haben wir dann vor 6, 7 Jahren angefangen, ne? Und das ist sehr erfolgreich. Das hat auch gedauert, bis es sich rumgesprochen hat. Wir haben auch wirklich sehr gute Preise, sehr günstige Preise, aber ganz bewusst, na, weil wir möchten gerne, dass die Leute, die hier drumherum arbeiten, wirklich eine richtig günstige Alternative haben. Na, und ich glaube, dass das auch ein Geheimnis ist, dass die Leute auch sonst wiederkommen, na, auch nach der Arbeit.
Na. Also ihr habt hier viel, dann tagsüber viel Leute hier, die halt in irgendeiner Form hier arbeiten.
Ja, und, aber auch Touristen.
Aber auch Touristen und abends dann wahrscheinlich viel Touristen und Partyvolk.
Ja, ja.
Trifft man dich dann hier auch oder eher am Mittelweg?
Also wir haben ganz viele Leute, auch von den Touristen, die immer wieder kommen. Na, also wir haben wirklich, die schon so eine Art Stammgäste sind, wenn sie in Hamburg sind, der erste Weg ins Zwick. Na. Und da sind wir auch sehr stolz und sehr glücklich eigentlich, dass uns das gelungen ist. Ne?
Also und der Laden läuft?
Der Laden, es ist natürlich für jeden Gastronomen im Moment schwer. Na, wirklich. Also das, selbst wenn der Laden richtig gut läuft, na, es ist trotzdem schwer, weil die ganzen Preise sind so in die Höhe gegangen, na, und leider kann man sich ja auch auf nichts mehr verlassen. Aber also wir hatten ja natürlich auch harte Zeiten mit den Energiepreisen alleine, was da gekommen ist, was da auf uns zugekommen ist.
Ja, der Laden ist ja auch riesig. Ne? Wie groß ist der? Wie viel Quadratmeter hat er?
350, ohne die Nebenflächen und so.
Das muss man ja erstmal bespielen können.
Ja,
ne?
Ja, das ist schon nicht ohne. Ne? Und er ist natürlich, wenn du dir das mal so anguckst, ne, der Laden ist völlig verbaut. Ne? Und insgesamt, ne, wie der Laden hier auch eigentlich konzipiert ist, ist für eine Gastronomie überhaupt gar nicht richtig machbar, ne? Weil wir haben kaum Lagerflächen.
Ja.
Na, und vielleicht sind die unsere Vorgänger mit den Lagerflächen ausgekommen, na, aber wir haben, da ist die Küche da vorne, die ist schon erstmal sehr klein, na, aber das haben wir hingekriegt, na, aber wir haben dahinter auch die Kühlhäuser für Bier und sowas, die Getränke sind viel zu klein.
Mhm.
Das ehrt uns natürlich, weil das ja auch zeigt, dass wir auch ganz gute Umsätze machen, na. Aber unsere Lieferanten müssen dann mehrmals in der Woche kommen halt.
Ja. Das ist dann leider so, wenn man keine Fläche hat.
Ja, ja, aber auch die haben natürlich Probleme, ne?
Ja.
Mitarbeiter zu finden. Ne? Das ist ja auch eins unserer Probleme. Ne?
Aber ist das hier so, wie du es dir gewünscht hast? Hat der Laden diesen Spirit, den du dir gewünscht hast?
Ja. Ja? Auf jeden Fall. Und alles, was du hier siehst an den Wänden, das sind ja alles Sachen, die ich zusammengesammelt hatte. Na, ich bin ja so ein unverbesserlicher Sammler.
Oh Gott, die arme Susi.
Ja, aber
sag mal was zu deiner Verteidigung.
Ich glaube, sie findet das aber auch ganz gut.
Findet sie es okay?
Ja, und jetzt, ich meine, nachdem wir den Eintrag ins Guinness-Buch bekommen haben, ist sie natürlich auch ein bisschen stolz. Ne?
Ja, das kann man dann ja auch sein.
Ja.
Bist du denn mehr hier im Laden auf St. Pauli oder mehr am Mittelweg?
Ich bin ganz selten am Mittelweg, weil das ist, ich liebe den Laden am Mittelweg, ne, und bin auch häufig mal so tagsüber da. Aber nachts ist für mich der Mittelweg doch mit zu vielen eigentlich wunderschönen Erinnerungen, aber auch mit vielen Absturzerinnerungen verbunden, ne. Also ich bin eigentlich, hier bin ich abends auch eigentlich ganz oft nur, wenn Musik ist, also Live-Musik. Ne? Wenn wir selber spielen, oder neulich hatten wir den Bruder von Mick Jagger gerade hier, ne? Chris Jagger.
Ja.
Da bin ich natürlich da, das ist klar. Aber sonst bin ich eigentlich fast jeden Tag tagsüber hier.
Und abends bist du dann auch zu Hause gern mal?
Ja. Wir haben ja auch 4 Hunde, ne? Und die wollen ja auch betreut werden.
Ja, die brauchen ja auch mal Aufmerksamkeit, ne? Also bist du grundsätzlich, also schon hier, ja. Aber abends bist du eigentlich zu Hause, ja?
Meistens, bist du dann
kürzer getreten jetzt?
Ja, auf jeden Fall. Ne? Also ich meine, man merkt ja dann, obwohl es mir gut geht, ne? Aber man merkt ja trotzdem, dass man älter wird. Ne? Also ich habe schon so ein paar kleine Zipperlein, ne?
Ja.
Schlecht hören.
Ich finde, das klappt total gut.
Ja.
Ja, ist natürlich bei Musik machen nicht so gut mit schlecht hören, ne?
Auch das geht, das ist ja laut.
Ja. Müssen sie extra laut für dich spielen. Ja. Ihr lebt ja auch gar nicht hier, ne? Ihr lebt ja außerhalb, irgendwie im Kreis Harburg.
Das ist tatsächlich genau, als ich aufgehört habe mit dem Alkohol, ist das passiert. Weil das ist auch eine Sache, die man lernt, dass man seinen Freundeskreis und seine Umgebung ändern sollte, wenn irgendwie machbar. Na, dass man praktisch wirklich ein neues Leben anfängt. Na, und das habe ich gemacht. Da bin ich praktisch in Richtung Heide. Ich komme ja aus der Heide, aus der Ostheide, Uelzen. Bin ich dann halt in die Nordheide gezogen. Na,
und Hauptsache Heide, ne?
Ja, Hauptsache Heide. Ne?
Völlig egal.
Außerdem, ich muss zugeben, ich liebe die Heide auch. Also es ist für mich eine wunderschöne Landschaft. Ne? Und wir wohnen da in der Nordheide. Das ist also auch traumhaft schön da.
Hast du für die Zukunft noch irgendwelche Projekte, die du anstoßen willst? Oder willst du lieber eher weniger als mehr
also,
machen?
Also was ich nicht möchte, ist noch mehr Läden aufmachen. Das habe ich hinter mir. Und bin mit diesem und dem vor allen Dingen dem alten Zwick auch absolut glücklich. Allerdings, man hat ja immer so neue Ideen. Ich habe mich also neulich gerade mit Holger Hübner getroffen. Das ist ja eine Wackenveranstalter, der eine Wackenchef. Und da haben wir so ein paar Sachen angedacht. Na, und Mal schauen, was daraus wird.
Was habt ihr denn da angedacht?
Naja, zum Beispiel, der veranstaltet auch Cruises, weißt du, also Kreuzfahrten, wo Rockmusik ist. Das haben wir schon häufig gemacht. Na, wir waren also dreimal mit der Queen Mary unterwegs, na, und haben da immer im großen Ballsaal gespielt. Na, und das war traumhaft schön. Dann waren wir jetzt gerade in London mit der MS Hamburg im letzten Jahr. Das war auch traumhaft. Richtig unter der Tower Bridge durchgefahren und direkt hinter der Tower Bridge lag das Schiff. Na, das war... Geht auch nur, weil es so ein kleines Schiff ist, mit 400 Leuten. Und das kann sein, dass in diese Richtung, der hat auch so eine Firma, der Holger, dass die solche Veranstaltungen machen und mal sehen, dass geplant ist auch vielleicht eine Zwick-Cruise.
Eine Zwick-Cruise?
Ja.
Cool. Und dann mit der Band zusammen?
Mit der Band, ja, ja. Und? Selbstverständlich. Und ein paar Gästen noch. Na.
Ja, cool.
Ja.
Also du wirst nicht leiser.
Nö, es macht mir Spaß. So. Und ich meine, solange ich noch gut drauf bin, dann, also Ideen entwickeln ist ja sowieso was ganz Tolles. Ne? Geht es einem besser hinterher?
Ja, und laut sein auch. Ich danke dir sehr. Wir sind leider, glaube ich, schon über die Zeit hinaus.
Ehrlich?
Das, ja, ehrlich.
Habe ich gar nicht gemerkt.
Ja, ich auch nicht. Und wir könnten auch noch ein Stündchen. Ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich wünsche dir alles Gute.
Ja, vielen und Dank. Gleichfalls auf
danke
jeden Fall.
Für dich und deine Band und deine Susi. Alles ja. Liebe.
Vielen Dank. Es war mir ein großes Vergnügen.
Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann hört doch auf jeden Fall noch andere Folgen. Abonniert uns bei Spotify, bei Apple Music oder was ihr sonst nutzt und besucht uns bei Instagram. Da sind wir seit kurzem auch zu finden. Wir freuen uns auf euch. Vielen Dank.